Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wir sprechen hier ja häufig über die Zukunft der Mobilität. Heute wollen wir aber auch ein bisschen den Blick in die Vergangenheit wagen und uns anschauen, was Autofahren denn eigentlich so spannend und spaßvoll macht oder so spaßig macht. Ich würde nämlich sagen, das ist das Thema Sportlichkeit. Und das Thema Sportlichkeit, das steht bei unserem heutigen Gast ganz, ganz oben. Zumindest wenn man die Historie betrachtet, weil er ist immerhin mal der Chef der Sporttöchter von so manchem deutschen Hersteller. Beispielsweise von AMG und von der BMW M GmbH. Und das große Thema bei den beiden Firmen ist ja vor allem auch das Thema Motoren. Und deswegen wollen wir heute auch über Motoren sprechen. Und was da in den letzten Jahren an großen Sprüngen kommt, ist, glaube ich, für die meisten von uns, die hier zuschauen, und auch bei uns das Thema Elektromotoren. Da geht ja ganz, ganz viel. Aber ist es wirklich alles? Genau das wollen wir heute klären mit ihm. Deswegen ist Ulrich Brunk hier. Hallo Ulrich, schön, dass du da ein bisschen die Zeit genommen hast. So weit hast du ja Gott sei Dank nicht hergehabt zu uns nach Stuttgart.
Nein, das ist halbe Stunde Fahrt.
Ulrich, wir wollen heute über das Thema Elektrifizierung sprechen. Im Sport sehen wir auch immer mehr, dass die Elektromotoren ganz, ganz, ganz viel Power haben und Leistung. Also eigentlich das, was dir in deinen alten Tätigkeiten ganz weit vorne steht. Aber zu Beginn, bevor wir anfangen, wollen wir das natürlich auch bei dir nicht auslassen. Kannst du dich vielleicht in einem kurzen Pitch selber vorstellen? Wer bist du? Was hast du bisher getan? Du hast ja einiges schon hinter dir.
Ja, Ulrich Brunke ist mein Name. Ich habe eine lange automobile Vergangenheit. Wenn ich jetzt jedes Detail erläutere, dann haben wir ein abendfüllendes Thema. Deshalb vielleicht nur ein paar Schwerpunkte. Ich habe hier an der Uni in Stuttgart Maschinenwesen studiert. Vielleicht interessanterweise, meine Diplomarbeit war der erste Solarteststand hier in der Region. Das war 1978 bis ins Frühjahr 79, also ein paar Jahrzehnte her. Habe dann bei Mercedes begonnen im Karosserieversuch. Wurde später Leiter der Interieurentwicklung, dann irgendwann Leiter kleine Baureihen. Und durch interessante Diskussionen damals mit Herrn Dr. Zetsche hat er mir dann auch eine Direktion anvertraut. Und in der Funktion habe ich meiner Leidenschaft ein bisschen gefrönt. Ich liebe offene Autos. Mhm. Und damals gab es das CLK Cabrio. Und Mercedes hat ja über die Jahrzehnte hinweg eine interessante Historie, was offene Autos anbelangt. Vom viertürigen Adenauer Cabrio über die S-Klasse Cabrios. Und das CLK, das hat mich unheimlich gereizt. Ich sage, das wäre eigentlich ein wunderschönes Auto mit dem Vier-Augen-Gesicht von Cabrio. Mhm. Dann haben wir mal eine Modellstudie gemacht. Ich sage, das müsste gehen. Und ich komme aus der Karosserieentwicklung und habe überlegt, was müssen wir tun, um das Coupé so zu versteifen, dass man Cabrio machen kann. Und wir hatten damals einen interessanten Entwicklungspartner, die Firma Karmann. Und insbesondere einen innovativen und modern denkenden CEO, den Herrn Thieme damals. Da habe ich gesagt, Herr Thieme, was hältst du davon? Wir machen aus dem CLK Coupé ein Cabrio. Ja, haben wir Stückzahlen? Er sagt, wir haben gar nichts. Aber nichts überzeugt mehr als ein fahrfertiger Prototyp. Mhm. Wenn du bereit bist, das Risiko einzugehen, so einen Prototyp zu bauen, stelle ich den im Vorstand vor. Mal eine längere Diskussion. Ich habe ihm dann alle Teile zur Verfügung gestellt, die er braucht, von unserer Fahrzeugseite und auch von den Cabrios, von dem Vorgänger. Zum Teil haben wir auch Wettbewerbsfahrzeuge, Teile davon genommen. Und dann stand also das erste Cabrio fahrfertig da, im Ausschuss für Modellpolitik unter der Leitung von damals Professor Jürgen Hubert. Und Hubert war immer sehr, wie soll ich sagen, sehr deutlich, wenn er seine Ziele durchsetzen wollte, hatte damals gesagt, wenn er noch einer ein Auto erfindet, wird er entlassen. Nein, ich sage, Robert, wir sollten den Punkt Verschiedenes streichen. Hast du ein Auto erfunden? Ich sage, wenn Sie die Drohung zurücknehmen, gebe ich Antwort. Und dann sind wir also in den Ausstellungsraum und haben ein CLK Cabrio gesehen, fix fertig. Wer hat das bezahlt? Na, ich sage, wir nicht.
Gute Antwort.
Ja, als Schwabe muss man natürlich so antworten. Es war auch so. Es war ja das unternehmerische Risiko der Firma Karmann damals. Kurzum, es gab eine Stückzahlprognose vom Vertrieb, 30.000, die fand ich hoffnungslos zu niedrig. Der Team hat dann auch gemeint, mit 30.000 rechnen. Na, ich sage, Team, jetzt machen wir es einfach. Du rechnest einschichtig 30.000, machst ein Angebot und planst die Produktion dreischichtig, weil das brauchen wir. Ich sage, aber was anderes. Ich sage, ich unterschreibe dir, dass ich dich dazu verleitet habe. So haben wir es dann gemacht. Und ich habe hier ein Modell dabei, wenn Sie es öffnen wollen.
Gerne, ja.
Ich muss das Mikro sonst wegschieben, dann geht es auch.
Ja, bitte, ja.
Das ist dieses kleine Auto. Die 30.000 war ja die Schätzung des Vertriebs damals. Und hier können Sie nachlesen, das ist die Fahrgestellnummer 30.000. Die habe ich dann bekommen im Jahr 99, nach etwas über einem Jahr. In Summe wurden 125.000 gebaut von diesem Auto. Davon über 20.000 mit V8, der anfänglich auch nicht geplant war, aber so wunderschön reingepasst hat. Sie sagen, schöne Motoren. Also Autos haben mich schon immer begeistert und Cabrios dann insbesondere. Ja, und der Leidenschaft folgend hat dann Herr Hubert mich irgendwann gefragt, ob ich Interesse hätte, Geschäftsführer bei AMG zu werden. War natürlich die Herausforderung schlechthin für einen jungen Mercedes-Ingenieur. Ich habe dann ja gesagt, bin nach Affalterbach gegangen und habe festgestellt, also gebäudeseitig war es etwas morbide, das Ganze. Wir hatten Bürocontainer. Da saßen die Ingenieure im Winter drin mit Snowboots. Wenn es reingezogen hat, im Sommer hatten sie fast einen Hitzschlag bekommen. Da habe ich gesagt, also wir müssen ja zunächst einmal für die Ingenieure was tun. Und dann war die Strategie zur damaligen Zeit, Mercedes liefert die Karossen auf solchen Gestellen und die werden dann in Affalterbach komplettiert als fertige Autos. Die E-Klasse damals wurde so gebaut. Also sage ich, ja, jammer, schade, das sind so schöne Autos, wir müssten größere Stückzahlen machen. Aber eine zweite Fabrik zu bauen mit der gesamten Modellpalette, das macht keinen Sinn. Also haben wir uns darauf besonnen, wir machen die Logistik und machen die Konzepte so, dass die Fahrzeuge am Hauptband im Zielwerk gebaut werden können. Das heißt, der SL in Bremen, die E- und S-Klasse in Sindelfingen, die M-Klasse in Tuscaloosa. Und das haben wir dann umgesetzt, die Strategie. Ich habe dann für das große Logistikgebäude im Baustopp verhängt und dort das Motorenwerk gebaut. Und es lief gut an. Wir haben die Stückzahlen dann innerhalb von einem Jahr verdoppelt. Und dann sagte Herr Hubert, das war im April 2002, jetzt haben wir die 35-Jahr-Feier. Die machen wir nicht irgendwo, die machen wir hier in Affalterbach. Und Affalterbach, ja, es war damals ein idyllisches, schönes Dorf. Aber der Showroom war der ehemalige Frisiersalon von Frau Aufrecht. Und da wollte ich eigentlich die Weltpresse nicht einladen, in diesen ehemaligen Frisiersalon, wo ein Auto reingepasst hat.
Wäre aber authentisch gewesen.
Ja.
Vielleicht irgendwie.
Bis zu einem gewissen Grad. Man hat es ja in Bildern immer noch zeigen können. Die Historie ist ja schön. Aber dann war die Überlegung, was wäre die richtige Adresse? Und da gab es eine Daimlerstraße 1. Also, wenn es eine Adresse gibt für ein Showroom, wo der Kunde sein Auto abholt, dann Daimlerstraße 1. Dummerweise stand dort ein alter Motorenprüfstand. Und da sagt der Hubert, ja, alles schön, Brunke, aber im September ist das Jubiläum. Und zwar April im gleichen Jahr. Also im gleichen Jahr, nicht Kalender irgendwie über die Jahrzehnte, sondern im gleichen Jahr. Stuttgart 21 sieht, also schon eine Zeitrechnung. Also gut, wenn ich freie Hand kriege, mache ich das Ding fertig. Was kostet der Spaß? Und da hat er immer so einen braunen Filzstift gehabt, hat eine Notiz gemacht. Heute so und so viel, Ende September haben wir dann die Präsentation. Und maximales Budget ist so und so viel.
Wie viel war das Budget für sowas?
2 Millionen. Für Standorterneuerung und Showroom.
Das wäre auch schön für Stuttgart 21. Aber ja.
Okay. Ja, es war auch damals knapp gerechnet.
Ja.
Aber ich muss dazu sagen, Bauen hat ein bisschen Tradition bei Brunkes. Mein Bruder ist Bauingenieur. Und als er sein Praktikum gemacht hat, er ist etwas älter als ich, habe ich mit 12 Jahren in den Sommerferien auf dem Bau mitgearbeitet. Und damals war dann der Leiter der Fertigteilfertigung, hat gekündigt. Dann sagte, das war eine kleine Baufirma, der Inhaber, du bist der Einzige, der einen Bauplan lesen kann, du wirst jetzt Leiter der Fertigteilfertigung. Mit 12, das glaubt ja keiner, war Kinderarbeit, aber es hat funktioniert und die Gebäude stehen heute noch.
Okay.
Auf jeden Fall haben wir dann einen Architekten geholt, haben das Ding geplant, mit dem Bürgermeister und dem Gemeinderat ganz schnell Sondertermine gemacht, der Kreisbaumeister hat mitgezogen. Und dann haben wir eine Vergabe gemacht. Und dann sagte mir der Leiter der Baufirma, wir haben nur ein Problem in diesem Sommer. Es sind zum ersten Mal seit vielen Jahren Streiks in der Bauindustrie geplant. Dann sage ich, ja, das können wir nicht. Das kann ja nicht verbieten. Dann haben wir überlegt, was kann man machen. Dann sage ich, okay, du als Vorgesetzter in der Firma kannst das nicht. Aber ich als Auftraggeber habe mit deinen Mitarbeitern keinerlei Vertrag. Wenn ich denen eine Prämie verspreche, wenn sie Termine einhalten und nicht streiken, dann ist es ja eine Prämie, die ich freiwillig bezahle. Habe mich über die Revision abgesichert, ob das geht. Das haben wir dann gemacht. Und haben wir den Mitarbeitern aus der Baufirma eine Prämie versprochen, wenn Ende September das ganze Gebäude steht und alles betriebsbereit ist. Und wir haben dann in 4,5, 5 Monaten von der Idee, es zu wollen, über den Abriss eines Motorenprüfstands den Showroom gebaut. Können Sie heute noch anschauen, ein wunderschönes Gebäude.
Super.
Und das hat Laune gemacht, als Unternehmer so zu agieren. Dann haben wir auch ein Motorenprüfstandsgebäude gemacht, daneben, das auch heute noch steht. Und natürlich das Motorenwerk per se. Und somit war dann die Stückzahlsteigerung bei AMG möglich. Dann kam auch die Fahrveranstaltung mit dem SL55. Das weiß ich noch. Da habt ihr bei Automotorensport die schnellsten Autos der Welt getestet. Und wir hatten das Auto noch nicht vorgestellt. Das war damals im Dezember. Und da hieß es, ja, aber er sollte denn schon über 250 gehen. Dann habe ich gesagt, okay, wir schalten ihn frei. Aber ihr solltet nicht stundenlang über 300 fahren, damit wir die Reifen prüfen müssten. Aber eine Vmax-Ermittlung kann man damit machen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann war der SL von 0 auf 300 über 20 Sekunden schneller als der damalige Ferrari 12-Zylinder. Das hat dann in Italien so für ein mittelgroßes Erdbeben dort verursacht. Ja, und dann haben wir die Stückzahlen natürlich nach oben getrieben und der SL wurde ja mit fast 30.000 Einheiten verkauft. Mhm. Geplant waren 6.000.
Wahnsinn.
Dann musste man sämtliche Bauteile, musste man nachverhandeln, dass wir die Stückzahlen herkriegen.
Und war das auch der Anlass, warum Sie dann zu BMW gegangen sind, weil die auch schön hochskalieren wollten mit ihren sportlichen Autos?
Ja gut, ich sag mal so, Herr Panke hatte schon beobachtet, was da gelaufen ist. Und da habe ich irgendwann einmal eine Einladung bekommen in ein Hotel in München. Da sollte ich ein Codewort sagen. Dann wurde ich in den Raum geführt und da saß dort Herr Panke.
Auch schön, so okay. James Bond-mäßig.
War richtig interessant, ja.
Und dann wurde ich gekidnappt.
Leichtgläubig, wie ich war, dachte
genau.
Ich.
Aber was sagst du denn? Ich finde, weil dieses Stückzahlthema bei diesen sportlichen Autos, das sieht ja nicht jeder gerne. Früher war das was Besonderes, was Einmaliges, was, wo man sich halt umdrehen kann. Und heute sehe ich keinen BMW mehr, der nicht eine M-Felge hat, kein Mercedes mehr, der nicht eine AMG-Fußleiste, Einstiegs, was auch immer, irgend so ein Krempel hat und das ist ja alles so Commodity geworden.
Und ich verstehe deine Frage. Den Krempel würde ich gerne ein bisschen zurückweisen.
Bist du nicht der Urvater von dieser natürlich verhängnisvollen Entwicklung?
Ich würde es mal anders bezeichnen. Als ich zu BMW kam, hat zum ersten Mal Mercedes AMG höhere Stückzahlen produziert als M. Das war in München schon auch Wurde bemerkt, ja. Und dann habe ich mir die Profitabilität angeschaut. Und ich kann jetzt schlecht über betriebswirtschaftliche Zahlen reden, obwohl euch beide natürlich genau interessieren würde, verstehe ich voll und ganz.
Wir sind ja unter uns.
Ja, klar, uns hört auch keiner zu. Vor allem die Freunde in München, die werden sich den Podcast nie ansehen. Nein, aber M war nicht sonderlich profitabel damals. Dann habe ich es analysiert, warum. M hatte damals die reinen Hochdrehzahlkonzepte. Natürlich, sein Motor macht Spaß. Also mit dem M3 CSL auf der Nordschleife, das durfte ich dann mit dem Leiter des Fahrsicherheitstrainings mal ein paar Tage machen, weil er sagte, Brünke, wir müssen die Geschwindigkeit steigern. Ich war nie langsam, aber mit ihm wurde ich wesentlich schneller, sagen wir so. Und hat auch unheimlich Laune gemacht. Aber wenn du halt gewisse Drehzahlgrenzen überschreitest, dann brauchst du eine andere Ölpumpe, dann brauchst du eine andere Wasserpumpe, dann brauchst du eine andere Lichtmaschine, dann brauchst du einen anderen Klimakompressor. Weil wenn der Klimakompressor halt 8 oder 9.000 Umdrehungen können muss, aber du in Los Angeles im Leerlauf fährst und dann schwitzt, weil die Drehzahl nicht zum Klimakompressor passt, dann ist der Kunde auch nicht glücklich. Und so haben wir dann damals überlegt, ja, lass eine Drehzahl immer noch hoch, aber geh auf eine gewisse Grenze, dass man im Umfeld Serienkomponenten verwenden kann, seriennahe Komponenten. Das hat dann auch die Kosten deutlich reduziert. BMW hat jetzt ja auch aufgeladene Triebwerke, das sehe ich mich schon also ein Stück weit als Verursacher von der ganzen Geschichte. Und dann war die Überlegung, M ist ein wunderschönes Logo. Und man glaubt es nicht, aber der M-Sticker, der wird unheimlich gekauft. Und wenn du ein Auto kaufst und sagst, willst du ein M-Sportlenkrad und du fasst einmal dieses wunderschöne Leder an, dann sagst du, eigentlich, wenn ich Auto fahre, will ich so ein Lenkrad. Und dann kaufst du halt das M-Sportlenkrad. Warum nicht? Und wenn man dann einen Schritt weiter geht und sagt, jetzt machen wir mal ein M-Design. Und das hat mir ungeheuer Spaß gemacht, weil als ich hinkam, hat M etwa 20.000, 25.000 M-Sportpakete im Jahr verkauft. Mhm. Nicht mehr. Und nach 3 Jahren waren es 160.000 bis 200.000. Mhm. Jetzt kriegt der Kunde ein Stück M, aber noch nichts M-Fahrzeug. Aber er identifiziert sich mit der Marke und hat nach wie vor das Ziel, irgendwann ein M-Fahrzeug kaufen zu wollen. Und deshalb haben wir damals dann auch gesagt, macht das M-Design etwas aggressiver, etwas grimmiger. Und das freundliche Lächeln, das damals die M-Fahrzeuge hatten, da machen wir das M-Sportpaket draus. Mhm. Und jetzt kann man ja ganz einfach mal rechnen, ohne Zahlen zu nennen, aber Aufpreis war 2.000, 3.000 Euro pro Auto. Und es war ein neues Design. Es waren wunderschöne schalensitzförmige Sitzkonturen. Es war ein entsprechender Schalthebel beledert. Es war das Lederlenkrad, wunderschön griffig. Aber die Kosten und die Preise sind zwei Paar Schuhe.
Das ist
so. Und wenn ich jetzt bekannt. Das im Werk, wenn ich das nachrüste, dann kaufe ich ein Serienauto, baue die Serienteile weg, kriege nichts dafür oder lege sie ins Regal oder verkaufe sie bei eBay und baue dann ein Zubehör nach, dann wird es teuer. Wenn ich es ab Werk machen kann, dann kann man ausrechnen, wenn man da einen höheren Preis dafür erzielt, und das ist preiswert, Preis-Leistung stimmt, mhm. aber der Ertrag ist höher. Und der Kunde, der im Sportpaket wollte, der hat nicht nach dem Rabatt gefragt, der hat gefragt, ob er das Paket noch kriegt zur Lieferzeit. War nochmal ein Effekt. Und da haben wir dann aus dem Ergebnis der damaligen M-Sparte, ja, rund verzehnfacht.
Okay.
Mit Vorzeichenwechsel.
Dann ist die kleine Sünde genehmigt, dass man jetzt überall Accessoires bekommt.
Ich muss persönlich für mich, für den Puristen in mir nicht, aber ich verstehe, wer ist das schon, folge dem Geld. Und man ist dem Geld gefolgt, weit, schnell.
Man will auch dem, der sich jetzt sein M-Fahrzeug nicht leisten kann, die Möglichkeit geben, dass er einen Teil von M bekommt. Ich habe draußen einen M440i Cabrio. Das ist nicht der M4.
Nee, ist nicht.
Der ist mir zu puristisch. Aber der M440 hat viele, viele Attribute von M, hat auch Power und ist trotzdem noch ein Stück komfortabel.
Hm. Aber wäre trotzdem als 440 auch schon nicht weniger. Es fühlt sich schnell nach so einer Batch-Engineering-Kiste
an. Es steckt mehr dahinter.
Es ist mehr, aber es hat halt diesen Beigeschmack, und das finde ich irgendwie schade, weil es diese Grundmarke halt...
Du bist aber ein arger Purist.
Ja, ich bin furchtbar, es tut mir leid, aber so ist es halt, wie es ist.
Du bist jetzt heute durchaus wieder mehr mit Technik befasst in gewisser Weise auch durchaus auf einem Pfad, wo sich jetzt auch die sportlichen Töchter hinbegeben. Da sind jetzt gerade Hybride ziemlich en vogue, also sowohl bei Mercedes AMG als auch bei BMW M. Und du berätst Obrist. Obrist hat einen seriellen Hybrid entwickelt. Mhm. Vielleicht kannst du das einfach mal kurz darstellen. Was ist der Gedanke hinter dem Auto? Warum ist es kein reines E-Auto? Und warum fährt es trotzdem elektrisch? Und wie ist die Idee dahinter?
Ja, gern. Weil ich muss sagen, ich wurde angesprochen, ob ich mich mit dem Thema Obrist mal beschäftigen will. Bin dort vorbeigekommen und habe sehr schnell gesehen, das ist an sich genau das richtige Konzept. Auch der Funke ist übergesprungen zu den Menschen dort, zum Frank Obrist, zum Frank Wolf, der damals CEO war, und die jetzigen Martin Graz und Co. Alle, die dran arbeiten, auch der Sohn von Herrn Obrist ist mit drin in der Firma, ist ein tolles Team, die sind begeisterungsfähig. Und was war das Ziel? Frank Obrist hat mit Felix Wankel gearbeitet. Er war als junger Maschinenbaustudent und hat sogar eine Ausbildung dort gemacht, hat er mit dem Felix Wankel gearbeitet und war auch der letzte leitende Angestellte im Felix Wankel Institut, bevor es dann verkauft wurde damals. Mhm. Daher auch die Tradition zum Felix Wankel Institut, und deshalb hat er es auch wieder gekauft.
Okay.
War er dann später im Besitz von Audi und vom VW-Konzern und hat das von denen abgekauft. Mhm. Es ist für ihn ein Stück Tradition. Und es ist ja auch ein wunderschönes Gebäude am See, wo man auch viele Dinge machen kann. Er kommt aber eigentlich von der Kompressortechnik her, hat auch damals den ersten CO2-Klimaanlagenkompressor entwickelt. Mhm. Also er hat sich immer mit Technologien beschäftigt, die umweltfreundlich sind. Und dann hat er sich überlegt, eigentlich das richtige Fahrzeug ist ein Elektroauto. Und man muss ja eines sehen, der Kunde hat ein gewisses Budget, wenn er ein Auto kauft. Und das Weltdurchschnittsauto, als er mit dieser Entwicklung begonnen hatte, lag bei 17.000, 18.000 US-Dollar. Er sagt, da können wir da ein Elektroauto bauen. Und wenn du jetzt die Komponenten nimmst, die man dann braucht, dann merkst du, mit der Batterie geht schon gar nicht. Viel zu groß. Die wird zu teuer.
Aber so ein China-Auto, das lesen wir ja leider auch immer wieder mit Erschrecken, gibt es dann für unter 10.000 Euro, fährt elektrisch, ja, fährt keine Reichweitenrekorde, wie was war jetzt, der ID7, der seine 1.000 Kilometer schaffen wollte, mit Durchschnittstempo
29.
12 oder ja, 29. Also macht er nicht, aber ist ja keine Rakete, aber gibt es trotzdem für so den...
Ich glaube, man muss es anders rechnen. Ich kann natürlich immer sagen, ich gehe in ein Land, wo extrem niedrige Löhne sind, wo vielleicht noch Zuschüsse gegeben werden. Aber ich betrachte es mal als Ingenieur. Mhm. Was brauche ich, um ein Auto zu bauen? Ich brauche eine Karosse, ich brauche ein Fahrwerk, ich brauche einen Motor, ich brauche eine Batterie oder einen Tank, also einen Motortriebstrang und die Antriebssysteme dazu. Und wenn ich das rechne, dann haben wir uns überlegt, mit welchem Modell stellen wir es dar. Das erste Modell war ein Tesla Model 3. Mhm. Und jetzt haben wir noch 10 Autos umgebaut, das Model Y. Da hat er noch einen Methanolantrieb dazu eingebaut, sage ich gleich noch was dazu, warum. Aber wenn ich das Model Y mal nehme, das Model Y, bitte verzeih mir, ich sage jetzt runde Zahlen.
Bitte.
Wir haben jetzt keine Preisverhandlungen.
Schade.
Aber das ja, Model okay. Y liegt irgendwo bei 45.000 Euro Verkaufspreis. Und wir haben dieses Auto kalkuliert mit dem ZVG, mit dem Zweizylinder, mit zwei Kurbelwellen, Zero Vibration Generator. Mhm. Und ihr habt es ja auch gesehen mit dem Champagnerglas drauf, der hat wirklich keine Vibrationen. Mit diesem Motor, mit einer 17 Kilowattstunden Batterie, könnten wir das Auto ohne irgendwelche Zuschüsse oder Sondervergütungen oder Nachlässe für 25.000 Euro verkaufen.
Mhm.
An den Endkunden. Ohne Fördermittel, ohne alles, mit einer Marge, wo jeder europäische, deutsche Hersteller glücklich wäre.
Also 10%, die sie immer alle wollen.
Ja.
Das heißt, ihr seid bei 22, 23.
Ja, ich muss ja runterrechnen, da kommt Vertriebsmarge und Entwicklungskosten und so weiter. Das eine sind die Kosten, das andere die Preise. Aber ich sag mal, gerechnet, wie ein Hersteller rechnen würde, wäre ein Verkaufspreis für den Kunden von 25.000 Euro möglich. Hm. Das Auto hat eine Spitzengeschwindigkeit von 160 km/h, beschleunigt von 0 auf 100 in 6 Sekunden. Mhm. Und hat einen WLTP-Verbrauch von 2 Liter Benzin oder 3,5, 3,6 Liter Methanol.
Was
plus schön elektrische ist. Energie.
Mit einer 17 Kilowattstunden Batterie.
Ja.
Was hat das Model 3 und Model Y für eine Batterie?
Zu 70.
70 rum. 77. Das heißt, die 50 Kilowattstunden, die Kollege Musk da reinsetzt, sind 20.000 Euro minus... Da müsst ihr noch einen Verbrennungsmotor mit drumrum reinfummeln.
Ja, ja. Aber haben wir gemacht. Und haben alle Kosten gerechnet.
Das heißt aber, der Musk muss ja eine Marge haben, die ja noch viel schlimmer ist. Als alle Vermutungen.
Nee, Batterien sind relativ teuer.
Aber doch nicht 20.000 Euro für die Größe der Batterie. Ich krieg doch, was kostet eine neue Taycan-Batterie?
Eine Tesla-Batterie. Langsam, Luca. 13 Luca. Bis 15 im Austausch.
Du musst aber jetzt überlegen. Das eine ist der Verkaufspreis und du redest über Kosten.
Dass da eine gewisse Diskrepanz da ist, ist
da ich ist eine gewaltige Diskrepanz. Wenn du alles draufrechnest, mit Umlagen, Entwicklungsumlagen und. Also Kosten sind das über die Hälfte von den Preisen in aller Regel. Und dann kommen die ganzen Umlagen noch drauf.
Ja.
Und da liegt man schon in der Größenordnung. Batterie ist sehr teuer, aber ich muss ja dazu noch eines rechnen. Das sind ja auch Gewichte. Wenn du heute ein Auto nimmst, wie den Audi, den Q7 e-tron,
Nehmen wir das Schwerste,
oder was es gibt, EQS. Ja. Nagle mir jetzt nicht aufs Kilogramm fest, aber so über den dicken Daumen. Der Batterierahmen plus die Batterie sind irgendwo 700, 800 Kilo.
Ich glaube, allein der EQXX hat noch, allein die Batterie war bei 450 Kilo, 500. Nee. Also die haben versucht, dass es nichts wiegt. Dass Batterien schwer sind, ja.
Ja, und jetzt kann ich mal rechnen. So ein Auto, Verkaufspreis 45.000. Was wiegt er? 2 Tonnen?
So ein Euro, ja. Gut, schnell.
Dann hast du 20 Euro pro Kilo.
Aber ich gehe jetzt ja...
Aber die Batterie ist das teuerste Gelände im Auto.
Ja, ja.
Also die Batterie liegt locker bei 10.000, 12.000 Euro als Kostenblock.
Ja.
Ja. Und das ist einfach ein Treiber. Und dann musst du dazu rechnen, die schwere Batterie heißt auch entsprechende Crashmaßnahmen, heißt auch Reifenverschleiß, heißt und so weiter und so fort. Du musst ja die ganze Masse bewegen. Also Gewicht reduzieren ist ein heißes Thema, mache ich ja auch mit dem Thema Magnesium zum Beispiel. Aber das Thema Gewicht reduzieren ist wichtig und auch Kosten reduzieren. Es kommt hinzu, wenn ich jetzt von heute auf morgen sagen würde, ich will alle Autos elektrisch machen, ich hätte die Rohstoffe gar nicht.
Ja gut, genauso wie wir die Rohstoffe nicht hätten, um jetzt alle Autos plötzlich auf, keine Ahnung, irgendwas anderes umzubauen, weil halt klar, die Lieferketten nicht da sind, weil so es noch nicht, also.
Ja, aber der Vorteil, elektrisch fahren, es ist ein tolles Fahren, zweifellos. Rekuperieren, ist die schönste Art zu bremsen. Ich kriege wieder Energie zurück. Das mit dem seriellen Hybrid kann ich das ja alles. Aber wenn ich halt einen Einstiegspreis von 25.000 habe, ohne Fördermittel, da würden viele Menschen umsteigen. Glaubst du das nicht?
Doch, absolut. Mir ist aber noch nicht ganz klar, wo dieses Gap herkommt von diesen 20.000.
Das können wir gerne mal anschauen.
Obwohl ihr mehr ja reintut, als vorher drin war.
Ja gut, halt weniger Batterie.
Oder weniger, nur in Anführungszeichen weniger Batterie.
Es ist weniger Batterie, es ist ein kleinerer Elektromotor, weil ich weniger Masse beschleunigen muss und diese ganze Kette.
Okay.
Weniger Gewicht quasi auch, weniger Aufwand fürs Fahrwerk.
Wobei das jetzt beim Model Y jetzt nicht so der Schwellenpunkt war, glaube ich. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, wenn man sich das Fahrwerk anguckt. Okay.
Also ich sage mal, Gewicht raus, Kosten raus, Komplexität reduzieren. Und da muss man noch eines sehen. Wenn
beim Tesla-Komplexität, okay. Das hat auch mal was. Der gilt ja immer schon als so unterkomplex.
Sagen wir physikalische Komplexität raus.
Okay.
Wenn jetzt du einen Vergleich machst, serieller Hybrid, Parallelhybrid, dann muss der Parallelhybrid, der muss ja für sich alleine fahren können. Mhm. Der muss EU7 erfüllen mit Kaltstart. Beim Kaltstart entstehen in den ersten 20 Sekunden 80% der Schadstoffe. Wenn du einen Warmstart machst, sind die Schadstoffe ganz anders. Da sieht die Schadstoffbilanz viel, viel freundlicher aus. Beim seriellen Hybrid kann ich den ja mit der Batterie schleppen oder mit der elektrischen Energie.
Ja, zugunsten
und ich starte die Verbrennung dann, wenn der Motor Betriebstemperatur hat. Mhm. Und das ist keine Trickserei à la Dieselgate, sondern das ist eine Betriebsstrategie. Und der Kunde kann gar nichts anderes machen. Der kann jetzt sagen, wenn der TÜV kommt, mache ich so. Und wenn ich sonst fahre, dann mache ich was Schmutziges. Nein, das ist die Betriebsstrategie. Mhm. Und deshalb, da hat man wirklich sich einmal Gedanken gemacht, mit welchen Maßnahmen kann ich eine saubere Verbrennung machen? Mit welchen Maßnahmen kann ich die Kosten drastisch reduzieren und ich fahre trotzdem elektrisch Auto? Und die kleine Batterie, und das ist für mich noch ein ganz wichtiger Aspekt, die kann ich an einer gut abgesicherten Schuko-Steckdose laden, da brauche ich keine Wallbox.
Wie den Smart auch, der kam ja auch damals, also der E-Smart, der alte, der kam ja auf 19 Kilowattstunden oder so.
Ja. Und du hast ja auch gesagt, ihr könnt dann die Betriebsstrategien so fahren, dass ihr die Batterie auch immer im Bestpunkt bewegt, den Motor auch im Bestpunkt.
Ja. Also wir haben heute mal eine Betriebsstrategie entwickelt, die könnte man aber anpassen. Ich nehme gleich noch ein Beispiel dazu. Also wir sagen, über einen ganz dicken Daumen, etwa 40% Betrieb mit Verbrennungsmotor, 60% mit der Batterie. Mhm. Und der Motor startet dann, wenn die Batterie einen gewissen Ladezustand unterschritten hat, also muss es, glaube ich, unter 70% sein, und dann die Geschwindigkeit über 65 und dann startet er. Mhm. Da bist du nicht im typischen Stadtverkehr. Mhm. Und vor allem ist eines, die Batterie wird nie über 80% aufgeladen und der Ladezustand geht auch nicht unter 20% runter. Und wenn du in dieser Bandbreite fährst und dann auch mit den Ladeströmen, die man hat über den ZVG oder über die einfache Aufladung zu Hause, wo du nicht den Schnelllader reinhaust, dann hast du eine Batterielebensdauer, die kannst hochrechnen in Richtung 20 Jahre. Und das hast du halt mit der Leistungsbatterie, die auf 100% gepusht wird und dann am Schnelllader ran muss innerhalb von 10, 15 Sekunden, wird die Batterie ganz anders strapaziert als über dieses sanfte Laden, ich sag's mal so.
Das ist klar, ich meine, dass da Batterien deutlich länger halten.
Das war alles so der Hintergrund. Mach etwas, was alltagstauglich ist, mach etwas, was kostengünstig ist, mach etwas, was leicht ist, was man überall einsetzen kann. Und da kommt ja dazu, geh mal in Länder, wo du halt nicht die Infrastruktur hast. Mhm. Ja, da hast du mit dem Elektroauto ein Problem.
Ja, das ist
mit
ja
dem rein elektrischen Auto. Das, oder nimm mal das, die Katastrophe im Ahrtal. Das Erste, was da war, war, dass keine Stromversorgung mehr da war.
Mhm. Ja gut, wenn die Tankstelle unterspült ist, habe ich da auch ein bisschen Schwierigkeiten.
Genau, aber mit dem Kanister aufladen, und das ist ein bisschen schwierig mit der Batterie.
Da gibt es auch Konzepte, glaube ich. Also jetzt ist die Frage, ja, kriege ich so ein E-Tree da dann hin?
Mal,
oder,
aber ich sage auch nicht, dass man keine rein elektrischen Autos machen soll. Da, wo es geht und wo die Infrastruktur passt und wo es beim Kunden passt und sagt, ich bin bereit, für die große Batterie das zu zahlen, in Ordnung. Aber gib doch mal ein Konzept raus, das bezahlbare Elektroautos macht. Das ist doch das Interessante.
Ich meine, da haben wir Herbert Diess gehört und gesagt, VW kann das beispielsweise nicht.
Genau.
Also wir könnten dieses Auto bei VW bauen.
Aber VW will nicht.
Vielleicht schaffen wir mit eurem Kontakt die Möglichkeit, dass wir mit Herrn Blume mal ins Gespräch kommen. Ich könnte ihm ein Konzept aufzeigen, wie er einen Golf umrüsten könnte auf dieses Konzept. Das wäre ein interessantes Elektroauto.
Er hat jetzt auch wieder Werke übrig.
Ja, habe ich auch gehört. Nachteil bleibt jetzt, sage ich mal, an der Stelle vielleicht zweierlei. Erstens, lokal emissionsfrei ist nicht garantiert, weil es kann ja sein, dass auch in der Stadt das Ding anspringt und sonst sowieso. Und der zweite Punkt ist ja, auch 2 Liter Verbrauch sind ja Verbrauch von fossilen Brennstoffen und haben im Prinzip ein bisschen andere Kosten als der Strom. Manch einer kann den Strom ja auch zu Hause zu vergleichsweise günstigen Preisen tanken, vielleicht sogar einen Solarstrom. Wie seht ihr ungefähr die Betriebskosten von dem seriellen Hybrid im Vergleich zum rein elektrischen Auto?
Ich denke, man muss hier die Gesamtkostensituation sehen, weil 2 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer ist nicht teuer. Plus den elektrischen Stromverbrauch, den man hat mit 10, 12 Kilowattstunden um den Dreh herum. Und vor dem Hintergrund denke ich, der ist nicht teurer als ein heutiges Elektroauto. In Summe. Aber das Interessante dabei ist ja, Obrist geht ja noch einen Schritt weiter. Obrist sind ja im Prinzip 3 Firmen. Das ist einmal die Engineering-Gesellschaft, die hat sich mit der Klimakompressorenentwicklung beschäftigt, macht heute Wärmepumpen auch für Elektroautos, weil du brauchst ja eine Heizung im Elektroauto, dass nicht nur den Strom direkt in Wärme umwandelst.
Da hat der Obrist auch eine Wärmepumpe für die Heizung?
Ja. Wobei man dazu sagen muss, Obrist ist eine Engineering Company und die haben Wärmepumpen entwickelt. ID hat zum Beispiel Wärmepumpen nach dem Obrist-Prinzip drin.
Okay.
Also die entwickeln das und verkaufen deine Lizenz an die Hersteller. Das ist die Engineering-Mannschaft. Und dann gibt es die Truppe, die sich mit der Motorenentwicklung beschäftigt, mit dem ZVG zum Beispiel. Und dann gibt es noch die Technologies und die haben jetzt dieses A-Fuel entwickelt. Also mit Direct Air Capture Modulen wird CO2 aus der Luft absorbiert und wird umgewandelt in Methanol. Und wir haben ja vorhin mal so im Vorgespräch nicht diskutiert, du sagst, ah, das ist da irgendwo ein Pferdefuß dabei, CO2 negativ geht gar nicht. Es gibt überall
Pferdefuß, immer.
Bei Pferden auf jeden Fall, aber hier jetzt nicht. Er nimmt 100% CO2 aus der Luft raus, stimmt. Und ich sage mal mit 80% oder 90%, je nachdem, wie man es gestalten will, die wandelt er um in Methanol und den anderen restlichen Prozentsatz, da spaltet er Kohlenstoff und Sauerstoff ab. Den Kohlenstoff kann man verwenden als reiner Kohlenstoff, chemisch reiner Kohlenstoff.
Den kann ich in eine Batterie reintun.
Zum Beispiel, für Anoden kann man es verwenden, wenn man es will. Das ist ein sehr guter Rohstoff dazu. Ich kann es als Dünger verwenden. Ich kann Carbonfasern draus machen, kann Carbonbeton damit machen, können wir die Brücken gleich sanieren. Das passt ja auch zum Straßenverkehr. Also vielseitig anwendbar. Den Sauerstoff gibt er an die Atmosphäre ab.
Der ist da auch anwendbar, ja.
Und da finde ich jetzt ein ganz interessantes Beispiel. Es gibt ja oft Politiker, die sagen, wir müssen mehr Wälder anpflanzen und Organisationen, die das auch wollen, damit man die grüne Lunge wieder hat. Ich habe auch sehr viel Pflanzen bei mir zu Hause und ich liebe es auch im Wald, um mal spazieren zu gehen. Ich umarme jetzt nicht gerade Bäume, wie vielleicht manche, aber Sauerstoff ist ein ganz wichtiges Element für uns als lebensnotwendiges Molekül. Wenn ich jetzt hier in den Schönbuch gehe und überlege mir, wie viel Sauerstoff produziert ein Quadratmeter Wald, Mischwald, und vergleiche das mit einem Quadratmeter Solarzelle von dieser Direct Air Capture Anlage von Obrist, dann erzeugt ein Quadratmeter Solarzelle übers Jahr 25 mal mehr Sauerstoff als ein Quadratmeter Schönbuchwald.
Verstehe ich.
Und das ist ein zusätzlicher Beitrag zur Methanolherstellung. Der wird nirgendwo bilanziert. Aber es ist ein moderner Wald, der quasi dort entsteht, wo dieses Solarfeld steht. Und das, finde ich, ist ein Aspekt, den muss man mal, der wird nicht gerechnet, aber muss ich mal berücksichtigen. Das ist ein moderner Wald. Wenn ich hier aufforsten will, dann muss ich mal schauen, habe ich die richtigen Böden, sind die überhaupt noch feucht genug, dass dort ein Wald wächst und so weiter. Nochmal, ich bin gegen das Abholzen. Aber der Modern Forest, der hilft, die Gesamtbilanz wieder richtig zu stellen.
Aber da würde ich gerne einhaken, weil, wenn du sagst, dann haben wir 20% rein Kohlenstoff. Das passiert ja vermutlich nicht energieneutral.
Ja.
Das heißt, da muss irgendwie Energie rein.
Richtig.
Du sagst, dafür habe ich eine Solarzelle.
Ja.
Die Solarzelle muss ich vorher bauen.
Richtig.
Die Solarzelle hat eine Lebzeit. Der Wald wächst einfach vor sich hin, in einer idealen Welt, ohne dass ich das auch nur angucke dabei.
Den wollen wir ja nicht entfernen.
Ich will nur sagen, aber ich habe ja trotzdem eine Gesamtenergiebilanz, die ich anschauen muss.
Mhm.
Und die muss ja funktionieren. Und wenn ich dann eine Solarzelle dafür noch brauche und ich sage, wir haben ohnehin einen Mangel an Energie, an elektrischer Energie in dem Moment, brauche ich ja noch mehr. Für mich ist immer dieses Bild, das habe ich im Podcast auch schon wahrscheinlich zu oft bemüht, aber alles, was dafür sorgt, dass ich nicht ein Windrad brauche, sondern drei, weil ich die Effizienzverluste habe, wen soll ich denn in der Wirtschaft davon überzeugen, dass er das dritte Windrad baut, wenn eins gereicht hätte?
Mhm.
Also
zunächst einmal Folgendes. Bei Solarzellen lese ich auch immer wieder mal in Werbeblöcken, dass in China Solarzellen verschrottet werden, weil sie zu viel produziert haben. Und eine Solarzelle zu produzieren, das kann man genau ausrechnen, was entsteht da an Schadstoffen und so weiter. Und das ist für mich die ganzheitliche Bilanzierung.
Ja.
Wir haben das gemacht, dieser große Solarpark, den wir bauen wollen, im Sonnengürtel der Erde, der ist kalkuliert mit, was wenden wir auf, um den zu bauen. Der hat eine Lebenszeit von rund 30 Jahren, die Solarzellen, das haben sie heute, ohne die großartige Degradation, dass dann der Wirkungsgrad schlechter wird. Und wenn man das in Summe betrachtet, bekommen wir die Kilowattstunde für 0,8 Cent.
Und für wie viel CO2?
Bitte?
Und für wie viel CO2? Was ja dann die eigentliche
Klimarechnung
wäre.
Wenn sie läuft, hat sie gar keinen CO2-Ausstoß.
Ja, nee, aber die
den
hat ja
einmal Rucksack kann man gegenrechnen. Genau. Habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Aber den kann man gegenrechnen. Aber der ist minimal im Vergleich zu dem, was die Solarzelle leistet 30 Jahre lang.
Mhm.
Weil dann durftest du ja bei uns auch keine Solarzelle aufs Dach schrauben. Bei uns hast du ja 2,5 mal weniger Sonneneinstrahlung als da unten in Namibia.
Wenn die Idee der Rechnung basiert, so verstehe ich das zumindest, korrigiert mich gerne, aber so verstehe ich das immer, die Idee der Rechnung basiert darauf, die Solarzelle auf meinem Dach hat einen Rucksack, genauso wie das Elektroauto einen Rucksack hat. Aber der Strom aus meiner Steckdose hat auch einen Rucksack. Aber halt nicht bei mir, sondern, keine Ahnung, zwei Orte weiter in Form von einem Schornstein. Und jetzt kann ich halt aufwiegen, wessen Rucksack ziehe ich mir an? Ziehe ich mir den von meiner Solarzelle an oder den vom Nachbarort?
Aber ich sag mal, der Rucksack der Solarzelle ist ein Rucksäckchen. Ein ganz kleiner Rucksack.
Und deswegen ist,
und der ist in kürzester Zeit ist der ausgeglichen mit dem, was die Solarzelle liefert. Also da hat eine Batterie braucht, je nachdem, wo sie hergestellt wird, 70.000, 80.000 Kilometer, bis der Rucksack der Batterie aufgearbeitet wurde im Vergleich zum modernen Diesel. Also das ist bei dem weitaus weg. Haben wir auch gerechnet, aber die Zahl habe ich jetzt nicht parat. Aber ich kann eine andere Zahl nennen. Wenn wir jetzt sagen, wir holen CO2 aus der Luft, dann holen wir die Tonne CO2 für unter 100 Euro aus der Luft. Und wenn du die Strafsteuer rechnest, die Hersteller jetzt zahlen müssen, für den CO2-Ausstoß ihrer Flotte, dann ist das schon ein hochwirtschaftlicher Vorgang. Die Krux dabei ist nur Folgendes. Die Gesetzgebung bei uns, insbesondere in der EU, ist so, dass das, was ich da unten jetzt aus der Luft heraushole mit meiner Solaranlage, mit meiner Direct Air Capture Anlage, da kriege ich keinen Bonus dafür. Wenn ich aber diesen Kraftstoff dann wieder verbrenne im Motor, dann muss ich CO2-Strafsteuer bezahlen.
Was ja grundsätzlich plausibel ist. Aber das liegt daran, dass die Solarzelle da unten eben einen Wirkungsgrad plus hat von, oder einen Faktor.
Pass auf, Luca, Wirkungsgrad hin oder her. Wenn ich eine Tonne CO2 raushole und wieder 80 Kilo in die Luft abgebe, dann müsste ich eigentlich einen Bonus kriegen, weil ich habe mehr rausgeholt, als ich nachher wieder abgebe.
Das ist total plausibel soweit, aber dann kann ich ja die Solarzelle auch in Deutschland aufbauen und dann habe ich es ja geschafft.
Nein.
Okay.
Weil die Sonneneinstrahlung bei uns im Vergleich zum Sonnengürtel ist der Faktor mindestens 2,5. Also ich hole 2,5 mal mehr Energie aus der gleichen Fläche raus wie bei uns.
Mhm. Das Dune mit Professor Quaschning, den wir übrigens auch schon im Podcast hatten, sehr empfehlenswert an der Stelle. So viel Werbung
genau.
Für uns.
Also,
für uns.
Kommt jetzt ein Werbeblock.
Nee. Schon vorbei.
Der rechnet, sage ich mal, nicht mit 2,5, sondern mit 1,8 bei dem Faktor.
Kommt drauf an, wo du bist.
Ja. Ich glaube, das ist auch vielleicht am Ende nicht die 0,7 Unterschied in den Faktoren, nicht ganz das Entscheidende. Was mich noch ein bisschen interessiert, ist, ich meine es gelesen zu haben, 17, irgendwas Kilowattstunden braucht ihr für den einen Liter Methanol zum Erzeugen in so einer Anlage. Kann das sein?
Jetzt müsst ihr umrechnen. Also ich weiß, dass wir den Liter Methanol umgerechnet unter 50 Cent herstellen könnten.
Mhm.
Mit allen Kosten, die jetzt drin sind.
Ja. Ich komme nur von der Stromseite, weil ich versuche halt hochzurechnen, wie viel Strom müsstet ihr dann erzeugen, um so und so viele Liter Methanol erzeugen zu können und welche Flächen in etwa.
Wenn wir das mal wollen, dann hängen wir eine Tabelle an.
Okay. Und
dann schaue ich die Werte an, weil jetzt aus dem Gedächtnis raus die Zahl zu holen, die haben wir jetzt nicht parat. Aber Grundsatz her.
Kannst du die besorgen, weil dann hängen wir die gerne in die Show Notes.
Ja, ja, können wir gerne machen.
Cool.
Aber mir geht es einfach darum, wir sagen, wir kriegen die Kilowattstunde Strom für 0,8 Cent, rechnen die ganze Prozesskette durch und das ist ja nicht nur Strom, es ist ja auch Wärme und Abwärme, die im Prozess verwandt wird. Und es sind wirklich einfache Rohstoffe. Ich sage mal, die Handelsbezeichnung im Haushalt wäre Soda und Backpulver. Mhm. Das sind also keine Giftstoffe. Und wir haben, sagen wir mal, Temperaturen bis maximal 120 Grad. Und das Besondere an diesem Prozess ist, es funktioniert in der Wüste. Es gibt ja auch Direct Air Capture Anlagen in Island. Und die verpressen dann das CO2 im Erdreich und sagen, irgendwann wird daraus wieder ein Stein draus. Schön. Ja, was mache ich dann mit dem? Dann ist CO2 weg, aber ich habe nichts damit gemacht. Mhm. Weil das Thema ist doch, wir haben heute in Deutschland zwar 50% regenerative Energien, aber nur beim Strom. Und der wiederum sind 15% vom Gesamtenergiebedarf unseres Landes. Mhm. Aber die 85% sind Moleküle.
Ja klar,
so,
darauf basiert alles.
Die müssen wir ersetzen. Und wie willst du die ersetzen? Lass von mir aus, der Stromanteil soll sich verdoppeln. Wunderbar, wenn wir es schaffen. Strom ist eine wunderschöne Energieform. Aber du kannst Strom nicht kostengünstig speichern im Moment.
Ja.
Also, als Industrie nicht und auch als Haushalt nicht. Wir brauchen irgendeinen Ersatz für Moleküle. Und wenn man dann sagt, okay, ich nehme reinen Wasserstoff, hatten wir vorhin mal kurz diskutiert, natürlich, gasförmiger Wasserstoff hat eine geringe Energiedichte oder muss runterkühlen, auch schwierig. Und Methanol hat hier halt einen sehr hohen Wasserstoffanteil und lässt sich sehr gut verarbeiten, lässt sich gut transportieren. Du kannst die heutige Lieferkette verwenden. Der Maersk führt seine Tanker mit Methanolantrieb. Mhm. Dann kann er auch Methanol transportieren und kann es gleich im Antrieb mit verfeuern.
Also ich bin da auch grundsätzlich der Überzeugung, dass wir auch in Zukunft den Molekülimport brauchen werden, weil wir es wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Ich glaube nicht, dass wir die 85%, die wir momentan haben, ersetzen müssen, weil wir gewinnen ja Effizienzen, wenn wir Sachen elektrifizieren. Das heißt, der Bedarf wird einfach nicht 85% der Energie sein. Also das ist ja immer so Primärenergiebedarf und Endenergieverbrauch.
Wir müssen aber dann die 85% ersetzen. Durch wie viel wir sie ersetzen, ist dann die Frage.
Da gebe ich recht,
Genau. Also das ist, aber auch da brauchen wir nicht im Zweifel in einer idealen Welt nicht die Energiemenge der 85%, sondern im Zweifel, also das,
wenn die
keine
neuen
Ahnung,
Prozesse effizienter sind.
Genau, wenn der Thyssen eben nicht mehr mit Kohle und Co. sein Stahl baut, sondern mit Strom, dann braucht halt insgesamt weniger Kilowattstunden und auch.
Wenn der Prozess das hergibt, kenne ich jetzt nicht.
Ja, worauf ich hinaus wollte, ist ja, also, wie gesagt, ich glaube, da sind sich auch alle einig, es wird nicht ganz ohne Molekülimport gehen. Die Frage ist ja immer, wofür nehme ich dann sowohl Wasserstoff als auch Methanol her? Also die meisten sagen ja jetzt, für Schiffe, für Flugzeuge kann man sich's gut vorstellen. Für Stahl werden wir den Wasserstoff brauchen, wenn wir CO2-neutral.
Können wir auch Methanol nehmen für Stahl?
Ja, genau. Also was ja dann auch im Kern irgendwie wieder Wasserstoff.
Ist Wasserstoff in anderer Form.
Ja. Aber die Frage ist halt, brauchen wir es für PKW zum Beispiel? Und in welchem Umfang? Also wo siehst du da ungefähr den Anteil? Du hast ja auch vorher schon gesagt, dass wir sollen ja jetzt gar keine Elektroautos bauen, sondern es wird irgendein Mix sein. Und wo glaubst du, wird sich das sinnvollerweise einpendeln?
Lass mich ganz klein wenig weiter ausholen. Wir wollen CO2-Ausstoß reduzieren. Wir haben heute einen CO2-Ausstoß durch die bestehenden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Wenn wir jetzt die Methanolproduktion drastisch hochfahren würden, könnten wir 10-15% Methanol dem heutigen Kraftstoff beimischen, ohne dass sich die heutigen Motoren verändern müsste. Ein reiner Methanolantrieb muss man berücksichtigen, dass Methanol nicht die Schmiereigenschaften hat von Diesel und Benzin, dass nicht alle Leitungen dann das vielleicht aushalten, dass man da was ändern müsste. Aber 10-15% beimischen könnte man sofort. Okay. Und wenn dieses Methanol CO2 negativ ist, jetzt bin ich immer großzügig und sage, nur CO2-neutral, da können wir einfacher rechnen, dann hättest du bei 1,5 Milliarden Verbrennern, wenn man die damit ausrüsten würde, 150 Millionen Elektroautos, die nur mit regenerativer Energie fahren. Aber die fahren aber zu 50% mit regenerativer Energie. Das darf ich ganz einfache Rechnung machen. Dann hättest du hochgerechnet den Effekt von 300 Millionen Elektroautos im Verbrenner, in der Flotte. Und da stelle ich einfach die Frage, warum gehen wir da nicht pragmatisch vor, sondern dogmatisch? Mhm. Weißt du, wenn du irgendwas erreichen willst, ich halte es jetzt nicht mehr, ich habe jetzt im Herbst die letzte Vorlesung gehalten, war über 25 Jahre Dozent an der Uni in Stuttgart. Und ich habe meinen Studenten gesagt, was machst du, wenn du eine brutale Aufgabe kriegst, wo du gar nicht weißt, wie sie angehen sollst? Eine war mal drastische Gewichtsreduzierung. Ich sage, okay, alle Gewehre aufs Rathaus. Der Bürgermeister wurde beleidigt. Mach jeden Vorschlag. Was können wir tun? Und da kann ich sagen, mach, wenn ich das Gesamtfahrzeug nehme, mach die Karosse aus Alu. Okay, was bringt das? Was kostet es Entwicklungsaufwand? Was muss ich investieren in die Fertigung? Was kostet mich beim pro Auto? Was kostet mich, wenn ich 500.000 Autos baue? Nächster Vorschlag, mach die Motorhaube aus Alu. Und so kannst du runtergehen, lass die Klimaanlage wegfallen. Gut, verliere ich so und so viele Autos, weil der Kunde die Klimaanlage will. Wenn man alles nimmt und sagt, wie groß ist der Entwicklungsaufwand? Wie schnell kann ich es umsetzen? Und dann gehe ich her und sage, was kann ich zu welchen Kosten machen? Und dann kommt am Ende raus, du kannst die und die Bauteile verändern, du kannst statt einem Rollo kannst du eine starre Hutablage machen aus dem Leichtbauwerkstoff oder. Und dann kannst du sagen, mit so viel Aufwand hole ich so viel Gewicht. Und wenn ich jetzt sage, ich will den CO2-Ausstoß reduzieren, dann machen wir in meinen Augen hier den entscheidenden Fehler. Wir haben in Deutschland rund 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und wir wollen bei uns CO2-Null. Das kostet uns ein Vermögen. Mit dem Effekt, dass es unserer Wirtschaft schadet. Und dann stellt sich die Frage, ob wir uns dann eignen als Vorbild für die restliche Weltwirtschaft. Dass sie sagen, jetzt kopieren wir das deutsche Vorbild und machen es auch so. Dann gehen wir auch pleite. Will keiner. Wenn wir aber sagen würden, bitte nicht St. Florians Prinzip, verschonen mein Haus, zünd andere an. Nein. Aber wo kann ich weltweit am schnellsten CO2 einsparen? Dass es für das weltweite Klima sofort wirkt. Wenn ich einfach in der Skalierung sage, was kostet mich die Tonne CO2-Reduzierung? Da, bei den Maßnahmen. Und die interessantesten 10, die setzen wir jetzt sofort um, weltweit, miteinander. Dann macht es Sinn. Guck mal, als Frau Merkel nach Fukushima gesagt hat, wir steigen aus der Atomenergie aus. Atomenergie hat Pros und Cons, will ich mich jetzt gar nicht darauf einlassen. Aber als Physiker, ich habe mal Physik studiert, hätte ich gesagt, okay, wir sind in Europa. Wenn das Kernkraftwerk an der Isar hochgeht und das einen Schaden hat, ist das für Deutschland kritischer, als wenn das in Straßburg oder sonst wo hochgeht mit Westwind? Das Französische für uns noch gefährlicher. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, wie viel haben wir denn Atomkraftwerke in ganz Europa? Und welche sind die marodesten? Ziel, wir steigen europaweit aus der Atomenergie aus. Und jetzt schalten wir die marodesten ab und die noch gut sind, lassen wir weiterlaufen. Da wären nicht die abgeschaltet worden, die jetzt in Deutschland stillgelegt sind.
Ja. Nur die, bei denen der Müll hier entsorgt werden muss.
nochmal, Willenssorge ist ein zweites Thema, aber einfach, wenn man sagt, mach einen globalen Ansatz und sag, wo bringt es am meisten, wo reduziere ich die Gefahr am meisten und das bitte weltweit. Und jetzt bezogen aufs CO2, wie kann ich am schnellsten, mit welchem Aufwand CO2 reduzieren? Mhm. Und wenn man dann sagen würde, grundsätzlich 10% Methanolbeimischung aus regenerativen Energien erzeugt, in den Kraftstoff bringt eine drastische CO2-Reduzierung. Das heißt nicht, dass ich dir Leben lang weiterbauen will in der Form. Aber wenn ich schnell reduzieren will, muss ich mir überlegen, mit welchem Aufwand kann ich welchen Effekt erzielen.
Okay.
Und das fällt mir ein Stück weit in der Politik.
Ich glaube, das ist ja die gleiche Diskussion wie bei HVO 100, bei all diesen Dingen. Aber da kommen wir immer an den Punkt, was die Verfügbarkeit des Grundstoffs angeht. Und wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten vor Ende letzten Jahres, Mitte letzten Jahres, im Sommer, glaube ich, war das, ein Podcast mit Me Energy, einem Unternehmen, die auch auf Methanol setzen, setzt dann leider, ist in die Insolvenz gegangen, haben Ladesäulen gebaut, die stromnetzunabhängig sind, weil sie drin, ich glaube, 2 3-Zylinder verbaut hatten, die komplett auf Methanolantrieb umgebaut waren. War grundsätzlich spannend, fand ich. Und ich meine, aber nagel mich da nicht fest, habe ich leider nicht nachgeguckt vorher, die sagten, sie brauchen pro 1 Liter Methanol kostet sie, glaube ich, 2 Euro oder sowas. Aber sind wir da nicht dann trotzdem teuer, also
das ist ja halt, teuer. Ich sagte ja, 50 billig. Cent etwa liegen wir.
Genau, deswegen war ich so irritiert, weil ich habe das irgendwie so mit Faktor 4 jetzt im Kopf und die waren nicht bei 50 Cent. Das hätte sich tiefer vergraben bei mir im Kopf.
Also Luca, wenn wir jetzt sagen würden, ich baue die Fabrik hier in Deutschland, mit den Sonnenstunden von hier, mit den Betriebszeiten von hier, mit der kleinen Anlagengröße von hier, dann kommst du in der Region 2 Euro, 2,50 Euro fürs Methanol. Das passt. Mhm. Aber wenn ich eine große Anlage baue im Sonnengürtel der Erde, dann komme ich auf die 50 Cent.
Okay.
Ja. Und wenn ich sowas machen wollte, dass ich sage, ich möchte den weltweiten CO2-Ausstoß reduzieren, dann muss ich es ja im großen Stil machen. Mhm. Und dann komme ich auf diese Kosten.
Ja.
Aber das ist jetzt keine Fantasie, das haben wir von Firmen rechnen lassen, die sowas projektieren.
Für mich noch eine Frage, auch im Sonnengürtel gibt es ja die Dunkelflaute, wenn die Sonne nicht scheint in der Nacht. Wie geht so eine Anlage damit um? Ist das da ein Problem? Also ist es nicht ein kontinuierlicher Prozess, der immer laufen muss? Und
ist ein chemischer Prozess, der abläuft, aber da gibt es keine Störungen.
Okay.
Das haben wir überlegt. Und aber trotzdem ist Dunkelflaute ist da, ja. Aber ich muss ja nicht ins Netz einspeisen, sondern ich erzeuge ja eine Flüssigkeit.
Ja.
Deswegen ist die Pufferung kein Problem. Und der Prozess wird nicht unterbrochen, deshalb.
Was man ja auch dringend braucht, wenn man Wasserstoff ausmachen möchte, dann braucht man ja auch Wasser.
Ja, ganz interessanter Punkt. Dann tastet ihr noch die Trinkwasserressourcen an. Eben nicht. Das ist das Interessante. Weil in der Luft in der Wüste ist noch genug Wasser drin, und wir holen das Wasser aus der Luft.
Okay.
Also in der Direct Air Capture Anlage wird Luft angesaugt.
Und dann gibt es einen Abscheider sozusagen.
Und dann scheiden wir mit Wasser ab. Also das Wasser, das wir brauchen, um Wasserstoff zu erzeugen, kommt aus der trockenen Wüstenluft.
Mhm.
Wir brauchen keine Trinkwasserversorgung deshalb.
Okay.
Weil du von dem Pferdefuß angesprochen hast, warum muss dann Porsche beispielsweise bei ihrem Chile-Projekt das ganze Rohmaterial an ihr Windrad, das sie da in einem Windpark bauen, anliefern und nimmt es nicht einfach so roh aus der Luft, wie ihr das vorhabt?
Die haben einen anderen Prozess.
Wieso? Ich weiß, weil das muss jetzt die Porsche-Leute fragen, aber wenn eurer so clever und naheliegend ist, warum machen andere das anders? Was ist deren Pferdefuß, was ist euer Pferdefuß im Vergleich zu
langsam, also die sind damals hergegangen und haben das in Chile gemacht, weil die Windstunden sind dort drastisch höher als in der Nordsee.
Ja.
Ist interessant, aber sie haben einen anderen Prozessansatz.
Also einen anderen chemischen Ansatz
quasi. Einen anderen chemischen Ansatz, ja. Wir fahren den in der Wüste mit den Temperaturen dort vor Ort und auch mit den Größenordnungen, die wir dort installieren können.
Mhm.
Aber ich wollte mich sowieso mal mit dem Dr. Hernan heißt er, von der HIF unterhalten. Das werde ich demnächst einmal tun und die Prozesse nochmal vergleichen.
Mhm.
Aber was ich weiß, ist, dass im Benchmarking der Prozess, den Obrist fährt, derzeit der kostengünstigste ist, um das CO2 aus der Luft zu holen.
Okay. Was wir jetzt vorher noch kurz besprochen haben, du hast gesagt, 10% Methanol in Beimischung, dann spart man auch CO2.
Gewaltig sogar.
Wie viele Hyperhybrids würden in der Rechnung dann noch stattfinden? Also man könnte jetzt auch die Strategie fahren, wir ersetzen nach und nach mit Elektroautos und mischen Methanol bei, das wir produziert haben. Also, aber wofür brauchen wir dann noch den Hyper-Hybrid?
Sehr ist mal so, ich habe jetzt gesagt, halber Verkaufspreis oder unter 25.000 Euro. Du kriegst für 25.000 Euro nicht jeden x-beliebigen Verbrenner. Und wenn wir EU7 erfüllen müssen mit dem klassischen Verbrenner, neue, das eine war die existierende Flotte, dass man dort mit Sofortmaßnahmen den CO2-Ausstoß reduziert. Das ist ein wichtiger Schritt, die kannst du nicht alle verschrotten. Aber wenn ich sage, für ein Neufahrzeug, wenn ich einen neuen Motor EU7-fähig machen muss, dann ist es ein relativ großer Aufwand. Das können wir mit dem seriellen Hybrid wesentlich einfacher, weil er den Kaltstart nicht hat.
Ja, verstehe. Den Mazda MX-30 mit dem Wankel-Range-Extender ist es, ja?
Ja,
den kennst du.
Aus der Automotorensport.
Okay.
Und da ist nicht so umfassend beschrieben.
Ja, ja.
Also er Eigentor.
Er
hat einen relativ hohen Verbrauch.
Genau.
Ich denke, es sind zwei Aspekte. Mazda wollte auch einen vibrationsarmen Verbrenner, deswegen haben sie den Wankel genommen. Der Wankel ist vom Prinzip her nicht so sparsam wie der Hubkolbenmotor. Deshalb, ich kann jetzt nichts über den Wirkungsgrad von dessen Wankelmotor sagen, aber das ist mit Sicherheit ein Verursacher für den hohen Verbrauch. Und da kommt es auch auf die Strategie an, wie er ihn fährt.
Ja.
Also und auf den Fahrwiderstand. Ich weiß nicht, welchen CW-Wert hat er, welchen Kühlluftanteil hat er, weil er doch mit einem relativ großen Verbrenner drin. Also ich weiß, wir haben das Model Y so umgebaut, dass wir zwei Kühler im vorderen Bereich noch drin haben, aber CW-wertmäßig, Entschuldigung, immer noch sehr gut sind. Und das sind halt in Summe auch die Fahrwiderstände.
Ja,
Müsste man vergleichen. Können wir gerne machen. Da stelle ich auch unsere Mannschaft mit zur Verfügung, dass man sagt, mach einen ehrlichen Vergleich, dass man wirklich die Parameter vergleichen kann. Das muss ja irgendwo die Physik noch stimmen.
Ja.
Aber unseren Hyper-Hybrid haben wir gemessen. Da gibt es die WLTP-Verbräuche. Und mich hat der Mazda auch erstaunt. Also, dass man sowas in der heutigen Zeit jetzt anbietet als fortschrittlich, ist ein bisschen gewagt.
Ja, nee. Also ich bin auch da drauf gekommen, weil es jetzt momentan das einzig kaufbare, ähnlich oder vergleichbare Prinzip ist und der Verbrauch tatsächlich halt exorbitant hoch ist. Witzigerweise ist ja da eben der Wankel drin, auch wegen der Vibration. Ihr habt das Wankel-Institut gekauft, aber macht keinen Wankel rein. Ist der Wankel einfach von der Effizienz her so viel schlechter oder gibt es da vielleicht tatsächlich irgendwann eine Zukunft für dieses Ding im Stationärbetrieb?
Also im Moment sehe ich für den Wankel nicht die Perspektive, auch nicht im Stationärbetrieb, weil wirklich, also unser kleiner Motor ist so schwingungsarm und auch was die Reibweihwerte anbelangt, so optimiert und vom Gesamtwirkungsgrad her, dass ich glaube, der stellt schon ein gewisses Optimum dar.
Okay. Ja, wir haben glaube ich schon so weitestgehend alles gestreift, was wir.
Der Termin für den Besuch wollen. In Lindau fehlt noch.
Ja, genau. Den machen wir auf jeden Fall aus. Und was wir anhängen sollten in die Shownotes, das, was wir vorher angesprochen haben, der Strombedarf zur Erzeugung eines Liter Methanols mit der projektierten Anlage, das fände ich spannend, auch für alle zum Nachlesen.
Mich würde aber zum Schluss nochmal interessieren, das Thema. Wie du die Perspektive siehst, weil wir es auch vorhin angedeutet haben mit dem Thema Sportlichkeit und so weiter. Ich habe von dir jetzt immer wieder das Thema Gewicht gehört. Gewicht ist ein Ding für dich beim Fahrzeug. Wir lernen gerade, oder merken es in den Tests, dass Gewicht bei einem E-Auto gar nicht so drastisch ist. Ja, der Straße tut das weh. Wir sehen Brücken in Deutschland, die nicht mehr befahrbar sind. Da schadet mehr Gewicht. Aber
manch einer hat ein Problem mit dem Führerschein.
Manche. Ja. Aber das ist ein regulatorisches Thema, dass man mit einem einfachen...
Wenn er dann elektrisch ist, darf er schwerer sein als ein Verbrenner.
Sehen wir ja aber auch schon heute bei LKW beispielsweise, die dürfen auch schon mehr laden. Wenn sie im Containerverkehr sind, habe ich erst kürzlich gelernt, als Tilman Morlock hier war, von Daimler Trucks, der den E-Actros gemacht hat, dass das dann noch mal mehr geht.
Ja gut,
wir
aber
4
Tonnen Batterie ist schon ein Wort für unseren großen Akku.
Ja, aber jeder in den USA, ich durfte selber am eigenen Leib fahren, durfte mit meinem B-Führerschein ein Fahrzeug fahren bis 17 Tonnen. Kann man mal machen. Also das ist eine willkürliche 3,5 Tonnen, weil man sich wahrscheinlich damals bedacht hat, wie soll ein Käfer jemals
so schwer werden.
So, das wird die Grundlage gewesen sein. Aber wenn man das auf 5 Tonnen legt, dann stirbt, glaube ich, kein Mensch mehr und keine Straße geht stärker kaputt. Aber wie siehst du da das Thema Gewicht langfristig aus dem in der Elektromobilität? Kriegen wir das weiter runter? Ist es wirklich so ein großer Bedarf da, das Gewicht wegzutun? Oder ist das einfach aus einfach halt auch von früher gekonnt mit Gewicht, 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 Gewicht? Das nehmen wir raus, weil wir es halt auch anfassen können beim Auto.
Na gut, Gewicht heißt immer auch Kosten. Du hast Material, das du herstellen musst, das transportierst du, das bewegst du mit, das musst du beschleunigen, das musst du bremsen. Gewichtsreduzierung macht immer Sinn. Mhm. Und weniger Materialeinsatz macht auch immer Sinn.
Ja, aber was nicht da ist, muss ich nicht bezahlen. Das macht das ist plausibel.
Ja, das sind, glaube ich, auch zwei Unterschiede. Sind auch Rohstoffressourcen. Also das eine ist das Produzieren und das andere ist dann nachher das Fahren. Ich glaube, beim Fahren gilt eher das, was du vorher gesagt hast, bei Elektroautos. Ne? Wenn ich rekuperiere, dann ist das Gewicht nicht mehr ganz so im Vordergrund. Schnelle Kurvenfahrt wieder ein anderes Thema. Aber beim Produzieren zählt natürlich jedes Kilo Rohstoff, Metall, Ding, weil da steckt eben Faktor, weiß ich nicht, wie viel Energie und Kosten. Und
Okay. Also das heißt, das Thema Gewicht bleibt uns irgendwie ein Ding in deinen Augen.
Im Moment ist nicht im Hauptfokus. Alle reden von, wir müssen Batterien herstellen, wir müssen die Batterien besser machen und so weiter und so fort. Ich finde es sehr schade, weil ein richtig schönes, leichtes Auto fährt sich ganz anders als ein schwerer Klotz. Du musst das Ding auch mal abbremsen.
Ja. Wir haben ja gerade einen Kia EV9 da, der, und da muss ich sagen, Alex Bloch hat im E-Auto Supertest gehabt. Und ja, der Verbrauch ist enorm. Ich glaube, wir kommen hier bei uns, wenn wir das so im Alltag rumfahren, kommen wir so auf 26, 28 Kilowattstunden. Aber das Fahrwerk ist enorm gut, obwohl die Karre so hundschwer ist. Aber ja, das ist natürlich ein Punkt, klar. Ja.
Du kannst viel kaschieren, wenn du gute Ingenieure hast, klar. Aber mit weniger Masse ist trotzdem attraktiver.
Ja. Ist halt kein MX-5. Ja.
Hyper-Hybrid, du hast vorher so angedeutet, gibt es irgendwann in naher oder ferner Zukunft eine Serienchance für dieses Auto? Ich glaube, aktuell gibt es 10 Prototypen oder so. Aber
die haben wir damals mit der Unterstützung des deutschen Forschungsministeriums gebaut, die 10 Prototypen. Ich denke, in China werden wir zeitnah eine Umsetzung sehen.
Okay.
Für uns oder für China?
Ich gehe davon aus, sie werden es auch hierher importieren oder exportieren, das, was dann in Deutschland importiert. Aber die Chinesen haben erkannt, dass eigentlich so ein Thema serieller Hybrid ein ganz interessantes Konzept ist. Ich finde es schade, dass es bei uns nicht mehr gefördert wird und auch mehr von der Autoindustrie gepusht wird. Es gibt etliche, die drüber nachdenken, liest man ja auch in einschlägigen Medien.
Ja.
Aber das sollte schneller gehen. Mhm. Also ich bin immer ein Freund von schnellen Lösungen. Weil vorhin aber mal kurz über die A-Klasse geredet. Ja. Du erinnerst dich vielleicht, wir hatten ja mal eine A-Klasse mit 2 Motoren.
Ja.
Für Mika Häkkinen und David Coulthard. Und ich war, ich weiß nicht mehr, wer von euch damals gefahren ist, mit dem Mika gemeinsam haben wir eine Testfahrt gemacht in einer Ausgabe der Automotorensport. Das war so ein fahrdynamisches Auto, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich hatte damals die Idee, da war ich so auch zuständig für die Vorentwicklung, und dann kam mir das Jahr 2000 auf uns zu. Und da habe ich gesagt, wir sind die einzigen Automobilentwickler, die auf einer Jahrtausendwende auf der Autoausstellung sind. Da haben sie mich alle angeschaut, warum? Dann habe ich gesagt, im Jahrtausend gab es noch keine Autos und 3000 gibt es keine mehr. Und ihr könnt mir das Gegenteil nicht beweisen. Bis dahin könnt ihr mal warten, bis der Beweis den ihr antreten könnt. Und dann war so die Idee, wir hatten damals im Design einen SLA gezeichnet, also einen kleinen SLK.
Ja.
Und dann war die Überlegung, wir nehmen diesen Häkkinen, die A-Klasse, und haben den in einer extrem leichten Karosse, die hatte man damals gebaut, aber nie vorgestellt, eingebaut und würden die mit 2 Turbos ausrüsten. Und dann kamen wir auf Eckwerte über 500 PS bei unter 1000 Kilo.
Okay.
99. Das war so damals das Bekanntwerden des Bugattis. Mhm. Er sagt, ich möchte um den Bugatti Greise fahren. Mit einer A-Klasse.
Ja.
Das wäre die Botschaft nach dem Elch.
Aber dieses Gewicht habt ihr trotz zwei Motoren.
Hätte man geschafft.
Hätte man geschafft, okay. Zwei Motoren gibt es ja jetzt Papier. Auch wieder bei Elektroautos.
Das war aber so das, falsch nicht. Ja. Und das Interessante war, also wir haben die, ich bin so ein Freund von Parametern, dass man die betrachtet. Wenn man eine C-Klasse mit 8-Zylinder Allrad genommen hat, hatte etwa die Leistung von den zwei 1,9 Liter Saugermotoren. Mhm. Also mit Turbo versehen habe ich noch deutlich mehr. Und da waren wir 150, 180 Kilo leichter im Motorfahrwerksumfang als die C-Klasse. Das ist viel.
Ja.
Ist verdammt viel.
Ja.
Und es waren zwei Großserienaggregate.
Ja. Brauchtet ihr zwei Getriebe auch?
Ja. Es waren zwei Schaltgetriebe. Mit Bodenzug gekoppelt. Du könntest also mechanisch schalten. Und über ein Dampfrad konnte man Drehmoment einstellen. Das war der Hammer.
Und gegenüber heutigen Elektroautos mit zwei Motoren, der Riesenvorteil, man kann mit der Hand schalten.
Ja. Und man konnte es auch einzeln abschalten. Also keine Zylinderabschaltung, war eine Motorabschaltung.
Okay.
Ich weiß noch, ich habe das damals, das haben wir ja klammheimlich aufgebaut. Und da war ich samstags bei Dr. Zetsche. Ich sage, ich komme mal vorbei, ich habe da was. Guckt er mich an, guckt das Auto an, ich sage, starten Sie mal. Und den Schlüssel gedreht, dann lief der vordere Motor an.
Ich weiß nicht, war nicht vorne und hinten dann?
Ja, ja. Und dann lief der hintere an. Und dann wird er ausgemacht. Nochmal. Wumm, wumm. Und dann das Brummeln von den zwei Vierzylindern. Haben wir schon mit der Abgasanlage so gemacht, dass er wie ein Achtzylinder geblubbert hat. Was ist das? Ich sage, fahren Sie mal damit. Das hat tierisch Spaß gemacht, das Ding.
Ja.
Er muss ja sehen, gell. 98, 99 in 6 Sekunden von 0 auf 100, das waren Sportwagenwerte.
Ja.
Und das mit dem Minivan. Ne, ja. Aber so kann man sich's vorstellen, setz mal schnell um.
Ja.
Und das vermisse ich ein bisschen, dass nicht so Ideen mal so richtig schnell umgesetzt werden. Und nicht mit einem riesigen Aufwand, sondern pragmatische Ingenieure überlegen, was geht, nehmen sie in die Hand und setzen es um.
Ja. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Schlusswort, aber bevor wir dich ganz entlassen aus dem Podcast, gibt es immer noch ein paar A-B-Fragen, die stellt der Luca bei uns ich glaube, du verstehst das Prinzip relativ schnell.
Ich denke auch, es ist quasi eine kleine Typanalyse deiner Person. Wer du bist, was du, wofür du stehst, was dir gefällt. Bist du selbst mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Eher Streaming-Dienst.
Ferrari oder Tesla?
Ferrari.
Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Eigenes Haus, selber gebaut.
Und wo?
Bei uns in Ehningen.
Okay.
Stein auf Stein.
Auto oder Fahrrad?
Auto.
Im Auto vorne oder hinten?
Vorne.
Bist du ein guter Beifahrer?
Wenn der Fahrer gut ist, ja.
Okay, lass mir das so stehen. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Fallweise, aber eher Accept All.
In Sachen Wunsch, Adrenalinpegel, wir haben jetzt schon über diverse Rennstreckenausflüge gesprochen. Mehr der Typ Motorradfahrer oder eher Fliegenfischen?
Motorradfahrer.
Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Das aus der Autoindustrie.
Ja.
Bemerkenswert. Aber ja, wer samstags zum Chef fährt, um ihn zwei Motorik-Klassen vorzustellen, ist vielleicht auch anders. Ulrich, vielen, vielen, vielen Dank. Das war's auch schon.
Ja.
An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Ihr hört wieder von uns am Freitag und bis dahin gern kommentieren, Fragen stellen. Wenn ihr irgendeine Frage habt an den Ulrich, dann dürft ihr uns gerne schicken, weil wir nötigen auch dir das Versprechen ab, wie wir es mit allen Gästen machen. Wenn die Fragen kommen, die wir nicht selbst beantworten können, dann dürfen wir weiterleiten und du
selbstverständlich, gerne.
Sehr gut. Also schreibt uns gerne, kommentiert, sagt uns, wie es euch gefallen hat und am besten mal diesen Kommentar an YouTube und Co. oder per E-Mail an podcast@move-magazin.de ist für mich tatsächlich in der Regel das Einfachste. Aber ja, ansonsten danke Gerd, danke Ulrich und euch auch. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja, danke auch. Ciao.